Wir hören auf Worte Gottes aus der Offenbarung aus Kapitel 9, und zwar den Versen 13 bis 21 als Grundlage der Predigt an diesem Sonntag. Offenbarung 9, 13 bis 21. Und der sechste Engel blies seine Posaune, und ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: Lass los die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und es wurden losgelassen die vier Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr zu töten den dritten Teil der Menschen. Und die Zahl des reitenden Heeres war viel tausendmal tausend. Ich hörte ihre Zahl. Und so sah ich in dieser Erscheinung die Rosse und die darauf saßen. Sie hatten feuerrote und blaue und schwefelgelbe Panzer, und die Häupter der Rosse waren wie die Häupter der Löwen, und aus ihren Mäulern kam Feuer und Rauch und Schwefel. Von diesen drei Plagen wurden getötet der dritte Teil der Menschen, von dem Feuer und Rauch und Schwefel, der aus ihren Mäulern kam. Denn die Kraft der Rosse waren ihre Maul und in ihren Schwänzen, denn ihre Schwänze waren den Schlangen gleich und hatten Häupter, und mit denen taten sie Schaden. Und die übrigen Leute, die nicht getötet wurden von diesen Plagen, bekehrten sich doch nicht von den Werken ihrer Hände, dass sie nicht mehr anbeteten die bösen Geister und die goldenen, silbernen, ehernen, steinernen und stölzernen Götter, die weder sehen noch hören noch gehen können. Und sie bekehrten sich auch nicht von ihren Morden, ihrer Zauberei, ihrer Unzucht und ihrer Dieberei. Ach Herr, wenn wir solche Worte hören und lesen und auf uns wirken lassen, dann kommt es zu einem ganz tiefen Erschüttertsein über den Schaden, der in deiner Menschheit sich ausgebreitet hat und an dem wir ja mit beteiligt sind. Und wir danken dir, dass du uns diese Worte gibst, die uns die Augen öffnen, die uns sehen lehren, was du siehst und wie du es siehst. Und umso mehr danken wir dir an diesem Morgen, dass wir in Jesus Christus in deine Gegenwart hineintreten dürfen. Dass du uns diese absolute Gnade, dieses Riesenvorrecht, dieses unglaubliche Geschenk gemacht hast, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir uns hinwenden, bekehren dürfen zu dir, unserem Gott, und dass du es bist, der uns begnadigt, dass du es bist, der uns rechtfertigt, dass du es bist, der uns hält und für den wir da sein dürfen, jetzt schon, jetzt schon. Und so geben wir dir an diesem Morgen in der Gemeinschaft derer, die deinen Namen kennen und dich lieb haben, die Ehre und die Anbetung und den Lobpreis. Wie groß bist du, unser Gott. Wie mächtig und wie barmherzig und wie weise. Anbetung sei allein dir. Jetzt segne auch an diesem Morgen das Hören auf deine Worte. Lass es uns in Kopf und Herz verstehen und erfassen. Und dann geh mit uns in den nächsten Teil der Nachfolge des Lebens dieser Woche, die vor uns liegt. Du bist der Herr über uns und über allen Geschehnissen, und wir beten dich an. Und wir bitten dich, dass dein Wort Raum findet. Raum findet auch in unserer Zeit, Raum findet auch in unserem Land, und die Türen aufgehen für Menschen, die dich noch nicht kennen. Gib Segen dazu. Im Kleinen, im Großen, im Einzelnen, in Veranstaltungen, was auch immer ist, sei du wirksam in deiner Barmherzigkeit auch in unserem Land unterwegs. Hab herzlichen Dank für das gemeinsame Leben an diesem Wochenende, diesem Haus. Hab auch Dank für diesen Tag. Wir bitten dich auch für das, was an diesem Tag geschieht. Wir bitten dich auch ganz besonders als La Höhe-Gemeinde für diese Berufungswochen des nächsten Ältestenrates. Wache du darüber. Es sei dir an dein Herz gelegt. Schenk du Leitung, Wegweisung und Klarheit. Hab herzlichen Dank, dass du auch über dem Mitarbeiterfest der Kinder Mitarbeiter bist, und hab Dank für all das, was auch in diesen Tagen, auch an diesem Tag geschieht, mit und für unsere Kinder. Wir bitten für sie, dass du ihnen begegnest, auch an diesem Ort und durch diese Gemeinde. Und wir bitten für all die vielen Mitarbeiter, dass du sie immer wieder neu ausrüstest mit Weisheit, mit Hingabe, mit Kreativität, mit Liebe zu dir und zu den Kindern. Ach, hab von Herzen Dank, Herr, dass wir so jetzt schon in dieser Zeit und Welt diesen einzigartigen Weg des Glaubens gehen dürfen. Anbetung und Dank sei dir, unserem Gott, dafür. Amen.
Wir bleiben ja dabei, dass wir keinen Abschnitt auslassen. Offenbarung 9 wäre ein Abschnitt, den man vielleicht auch gerne übersprungen hätte. Das ist nichts für einen fröhlichen Gottesdienst, für solch eine Feier, die wir heute Morgen haben. Und vielleicht geht es Ihnen ganz ähnlich, dass Sie sich wie im falschen Film vorkommen an diesem Morgen. Ich kann Ihnen verraten, ich fühle mich manchmal auch so, wie so ein Dinosaurier, der im falschen Jahrhundert gelandet, falschen Jahrtausend, falschen Jahrzehntausend gelandet ist mit Gedanken, Ideen und auch mit einer Botschaft, die irgendwie überhaupt nicht hineinpasst. Wir haben gestern eine wunderschöne Hochzeit gefeiert in diesen Räumen. Heute Abend haben wir Public Viewing, wir haben Europameisterschaft, da ist High Life, da ist Halligalli, da ist Stimmung, da ist Gänsehautfeeling, das ist ja ein Begriff, den man heute immer wieder hört. Also da ist richtig viel los, Brot und Spiele, wie schön, was man alles so mitmacht. Größer könnte dieser Kontrast eigentlich gar nicht sein und dieser Kontrast hat einen gewissen Symbolcharakter. Europa, Fußballmeisterschaft auf der einen Seite, Hochzeiten, anderes. Und jetzt sitzen wir hier mit Offenbarung 9 und haben den Eindruck, wir kommen da irgendwie nicht gut mit zurecht. Was und wie fangen wir bei diesem Thema an? Wer kann so etwas überhaupt wollen? Das kann ja kein Mensch wollen, was hier steht. Das kann auch Gott nicht wollen, was hier steht. Der lebendige Gott, von dem wir hier ja sein Wort lesen, darum nehmen wir das ja mit hinein. Man hat den Eindruck, wir verlieren langsam die Orientierung in dieser Offenbarung des Johannes. Es wird immer dichter, immer dunkler, immer sonderbarer. Mitternacht, das ist unser Thema heute Morgen. Wir haben Mitternacht und kein Land ist in Sicht. Mitternacht heißt ja eigentlich, die größte Dunkelheit ist erreicht. Dunkler kann es nicht mehr werden, aber jetzt wird es langsam wieder hell. Jetzt muss es doch wieder hell werden. Sie kennen das aus Matthäus 25, aus diesem Gleichnis von den 10 Jungfrauen, wo wir das ja so deutlich hören. Um Mitternacht beginnt der neue Tag eigentlich. Jedenfalls gefühlt fängt da etwas Neues an. Um Mitternacht erhob sich ein lautes Rufen, der Bräutigam kommt. Es ist stockdunkel, aber der Bräutigam kommt, die Hochzeitsglocken läuten, das große Fest beginnt, der große Tag müsste jetzt eigentlich anbrechen. Und dann werden wir ein wenig nüchterner, wenn wir dann noch ein wenig zurückblättern in der Bibel von Matthäus 25 zu Matthäus 22, wo ja ein ähnliches Bild beschrieben wird. Das Himmelreich gleicht einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Gäste zur Hochzeit zu laden, aber sie wollten nicht kommen. Also wir haben das ja gerade erlebt als Familie. Wir haben ja gerade unserem Sohn eine Hochzeit bereitet. Das war nun keine königliche Hochzeit. Aber die Leute haben nicht reihenweise abgesagt, sondern wir hatten den Eindruck, die kommen ganz gerne. Obwohl es keine königliche Hochzeit war, sondern eine ganz normale Hochzeit eines Pastorensohnes, nichts Außergewöhnliches, aber hier eine königliche Hochzeit und er sendet seine Knechte und dann heißt es, sie wollten nicht kommen. Und noch einmal sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Gästen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet, meine Ochsen und mein Mastvieh ist geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Aber sie wollten nicht. Sie verachteten das und gingen weg, einer auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Einige aber ergriffen seine Knechte, verhöhnten und töteten sie. Das ist ein falscher Film. Das ist nun wirklich ein völlig falscher Film. Und die Frage, wollte Gott das so? Kann er das wollen, was wir in Offenbarung 9 finden und in Matthäus 22? Dass wir zunächst verstehen, diese Absichtserklärungen Gottes, die sich permanent wiederholen durch die ganze Bibel, Alten und Neuen Testamentes hindurch. Ich will keinen Tod. Ich will keinen Tod. Und das Erstaunliche ist, dass Gott damit nicht sagt, ich will nicht den Tod der Frommen. Ich will nicht den Tod der Guten. Die anderen sind mir egal. Könnte man ja so verstehen. Sondern ich will auch nicht den Tod des Ungerechten. Ich will nicht den Tod der Gottlosen, sondern ich will, dass sie leben. Das müssen Sie bei allem mitdenken, wenn Sie solch einen Abschnitt lesen. Er will nicht den Tod. Meinst du, dass ich gefallen habe am Tode des Gottlosen, spricht Gott der Herr? Und nicht vielmehr daran, dass er sich bekehrt von seinen Wegen und am Leben bleibt. Hesekiel 18, 23. Das ist der erklärte Wille Gottes. Oder im Neuen Testament 1. Timotheus 2, wo Paulus schreibt, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen, für alle Menschen. Für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das heißt nicht, es wäre schön, wenn ihr gelegentlich einmal an die vielen anderen denkt, gelegentlich einmal die Not seht, die Gottlosigkeit seht und vielleicht auch einen Gedanken an die vielen Menschen verschwendet, die nicht an mich glauben, sondern Paulus sagt, dass man vor allen Dingen tue, bitte, Gebet, Fürbitte, für alle Menschen, für Könige, für alle Obrigkeit. Und es klingt dann auch weiter so harmlos, wenn es heißt, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Und wenn wir Offenbarung 9 daneben halten und lesen, dann denken wir, wie war das jetzt nochmal, wenn wir in Offenbarung 9 angelangt sind, wie war das nochmal mit diesem ruhigen und stillen Leben, das wir führen sollen in aller Ehrbarkeit und Frömmigkeit? Wie kommen wir da wieder hin, was wir ausgeschlagen haben? Und tatsächlich, sie haben es verpasst. Das haben in Offenbarung 9 viele verpasst. Das ruhige und stille Leben in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit, dass er ihnen wie ein Ladenhüter hinterhertragen musste. Und sie haben es nicht gewollt. 2000 Jahre steht und stand dieses Angebot, ein ruhiges und stilles Leben zu führen, frei und erlöst und geheilt und ohne Angst, auch ohne Angst vor Offenbarung 9. Tatsächlich. Dazu waren Sie, sind wir eingeladen. 2000 Jahre und mehr hat er eingeladen, gerufen, gemahnt, gebeten, er hat gebettelt fast, immer wieder vielfach und auf vielerlei Weise und am Ende auch durch seinen Sohn und immer wieder diese Erfahrung, sie haben nicht gewollt. Und noch immer ruft er, noch immer mahnt er, redet er auf noch viel mehr Weise als in allen Jahrhunderten zuvor. Das müssen Sie mal sehen, auf welche vielerlei Weise er heute redet. An vielen Orten, auf unterschiedlichste Arten und Weisen, mehr als je zuvor. Und wir stehen trotzdem mitten in dieser Realität von Matthäus 25, dieser 10 Jungfrauen, wo es am Ende heißt, später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ihr wart eingeladen, einmal, zweimal, dreimal, ihr habt nicht gewollt. Und dann dieser kleine Nachsatz, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Jetzt können Sie noch einen anderen Text dazu nehmen, Lukas 16 vom reichen Mann und dem armen Lazarus. Wir hatten es vor einigen Wochen erst, da sprach er, der reiche Mann, so bitte ich dich, Vater, dass du Lazarus sendest in meines Vaters Haus, nämlich aus dem Totenreich heraus, aus diesem höllischen Feuer heraus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesem Ort der Qual. egal. Das ist dieser Gedanke, es muss doch irgendeinen Weg noch geben. Es muss doch irgendeinen Weg noch geben. Und die Antwort wäre ja. Es gab so lange diesen Weg. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Immer wieder, hier ist der Weg, hier ist der Weg. Hier ist die Wahrheit, hier ist das Leben. Ich lade euch ein, ich rufe euch, ich mahne euch. Ich bin der Weg. Und hier heißt es nun nicht mehr, es muss noch irgendeinen Weg geben. Abraham sprach, sie haben Mose und sie haben die Propheten, nicht nur die Propheten des Alten Testamentes. Sie haben das ganze Gesetz, sie haben das ganze Wort, sie haben alle Propheten. Sie haben auch den Sohn, der noch viel mehr ist als die Propheten. Den sollen sie hören, den hätten sie hören sollen. 2000 Jahre lang und mehr. Sie wollten nicht. Sie ergriffen seine Knechte und verhöhnten sie. Und genau an diesem Punkt stehen wir. Wir können sagen, willkommen im christlichen Abendland des 21. Jahrhunderts. An dieser Stelle stehen wir in dieser ganz anderen Realität. Offenbarung 9 noch einmal. Wollte Gott so etwas? Hat er das von Anfang an so ausgedacht? Er will es nicht. Ich will nicht den Tod des Gottlosen. Paulus hat es in seiner unnachahmlichen Weise und auch in seiner Rhetorik so genial formuliert und beschrieben in Römer 5 von Vers 6 an, wo es heißt, denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Also nicht für uns Fromme, für die Guten, sondern für die Gottlosen gestorben. Wenn wir nun, Vers 10, wenn wir nun mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, da liegt die Betonung, als wir noch Feinde waren, obwohl wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Und Paulus will damit sagen, das, was uns hier angeboten ist, das ist der Wille Gottes, Leben pur, Leben in höchster Form. Leben in Vollendung, Leben auf höchstem Niveau, Leben in größter Klarheit, Leben in völliger Erlösung, Leben aus der Ewigkeit und Leben in Ewigkeit. Brauchen Sie noch mehr, um das zu sehen, wozu wir eingeladen sind, was hier gemeint ist? Und Jesus hat das bestätigt, beglaubigt in einer unglaublichen Weise, nämlich da, wo wir an jedem Sonntag hinsehen, am Kreuz. Wie könnte er es deutlicher machen, wie sehr er es ernst meint? Um unsretwillen, um der Feinde willen. Das Kreuz ist das Zeichen dafür, dass Gott den Gottlosen zum Leben ruft, einlädt, mahnt und den Weg zum Leben auch noch schafft und öffnet. Man diesen kleinen Schritt nur gehen müsste. Er verlangt nichts dafür, er will gar nicht mehr, als dass der Mensch umkehrt von seinen bescheuerten Wegen, die wir gehen. Und da spreche ich nicht nur von irgendwelchen Menschen, die draußen leben, in irgendeiner Unwissenheit und Unglauben, sondern wir kennen unsere eigenen bescheuerten Wege, die wir manchmal gehen. Wir wissen, wie das ist, wir kennen das. Dass der Mensch umkehrt aus seinem verlogenen Leben. Es gibt so viel Lüge. So viel Lüge, dass wir nicht einfach weitermachen, dass der Mensch einmal wach wird, ehrlich wird, zu dem steht, was sein Leben ausmacht und die Wahrheit über sich und sein elendes Leben einmal bekennt und ausspricht und dann auch weiß, was mache ich denn nun damit? Wohin gehe ich nun mit diesem Elend meines Lebens? Das muss man natürlich auch wissen. Wohin gehe ich jetzt damit? Allerhöchste Zeit, umzukehren von diesen verkehrten Wegen, neu anzufangen, einmal, zweimal, dreimal, vielleicht auch zum fünften Mal, aber nicht in dem stehen zu bleiben, wo wir möglicherweise gerade sind. Allerhöchste Zeit. Sie haben sicher die Plakate gesehen der letzten Wochen, also ich meine nicht die, die wir hier auf der La Höhe haben, sondern die, die durch die Medien gingen in IDEA. Wenn Sie IDEA lesen, dann wissen Sie das. Bildung statt Bekehrung. Das war das Motto der letzten Tage und Wochen an den Hochschulen in der Umgebung, in den ganz eigentlich gut verwurzelten Hochschulen, die es ja immer noch gibt oder gab. ein Motto im Umfeld der evangelischen Hochschulen und Hochschulengemeinden: Wir wollen Bildung statt Bekehrung. Das klingt erstmal vernünftig. Bildung kann so falsch nicht sein, auch für uns nicht. Das wäre schon ganz gut, Bildung zu haben. Überraschend ist nur, dass wir Christen, wir Unverbesserlichen, wir Dinosaurier, die wir immer im falschen Film sind irgendwie, dass ausgerechnet wir fast gar nicht mehr von Bekehrung sprechen. Und wenn wir davon sprechen, dann fast nur hinter vorgehaltener Hand. Wir machen das ja ganz vorsichtig, dass wir ja niemanden auf die Füße treten, niemandem zu nahe kommen, niemanden irgendwie manipulieren oder unter Druck setzen könnten. Wir sagen das ja schon so, so vorsichtig. Bildung statt Bekehren ist die Forderung. Und wenn wir jetzt einmal genau hinsehen, dann müssten wir sagen, wer schreit denn eigentlich am lautesten nach Umkehr und Bekehrung? Sind wir das? Sind wir nicht. Und wenn wir es tun, dann kräht kein Hahn danach. Aber es sind andere, die ständig Umkehr und Bekehrung verlangen. Das kenne ich jetzt inzwischen schon, seitdem ich einigermaßen bewusst nachdenke und wahrnehme, seit über 50 Jahren. Wir mussten umkehren vom Paragraph 218. Das war eine massive Forderung. Umkehren, weg von diesem alten Paragraphen. Hat sich inzwischen auch durchgesetzt, ist immer noch nicht genug. Jetzt wollen wir ein Recht auf Abtreibung, ein Recht für alle auf Abtreibung. Also immer noch nicht fertig mit dieser Umkehr, die von uns gefordert wird, nicht von uns verlangt, sondern von uns. An uns wird sie gerichtet. Die Ab- und Umkehr von der traditionellen Familie. Wir kennen das von der Friedensbewegung, da mussten wir auch umkehren. Die Umweltbewegung. Dann diese massiven Angriffe, wir sollten nicht so nah an der Bibel sein. Das war immer der Vorwurf. Wie oft haben wir es gehört? Nicht zu nah an der Bibel. Das darf man nicht. Wir müssen es umgekehrt sagen. Man kann nicht nah genug an der Bibel sein. Bloß nicht zu weit weg von der Bibel. Das ist die Gefahr. Aber der Vorwurf, die Umkehr, die von uns verlangt wurde, war immer möglichst weg von dieser Bibel. Ja, keinen Biblizismus. Das waren Stichworte. Kenne ich seit 50 Jahren. Dann die Umweltbewegung, die Klimabewegung. In jedem Wetterbericht müssen wir uns das anhören, was wir da alles falsch machen. Und warum wir nicht endlich umkehren, wird doch höchste Zeit. Die Klimakleber, die das nicht nur sagen, sondern die unsere Straßen blockieren, Flugplätze, Landebahnen, Kunstwerke beschädigen, was machen die denn? Die fordern Umkehr in einer unglaublichen Weise. Bildung statt Umkehr? Dieselbe Friedensbewegung, die vor 40 Jahren sehr laut die Abschaffung aller Waffen gefordert hat, Umkehr natürlich, fordert jetzt die Umkehr von der Umkehr. Wo sind unsere schönen Waffen? Bodenluft, Luft, Luftbodenraketen, wo sind sie alle hin? Wo sind unsere Panzer, unsere Militärmaschinen? Wo sind sie alle geblieben? Wir brauchen mehr Waffen. Wo sind unsere Waffen? Warum haben wir keine Waffen? Ob das jetzt richtig oder falsch ist, spielt für mich überhaupt keine Rolle heute Morgen. Darum geht es gar nicht. Worum es mir heute Morgen geht, ist dieser eine Punkt, dass kaum irgendwo in diesem Land verlangt und tyrannisiert und geschrien wird, so laut und so aufdringlich nach einer Umkehr, in Kreisen, die uns nun sagen, Bildung statt Umkehr. Sie dürfen, wir nicht. Da bin ich jetzt wirklich im falschen Film. Er ruft uns zur Umkehr. Das zentrale griechische Wort, also wir müssen von der Bildung gar nicht weg, keine Sorge, ich will keine Bekehrung statt Bildung. Auch das spielte hier eine große Rolle, wenn wir es lesen. Bildung ist ja im Neuen Testament sehr deutlich auch zu sehen, das zentrale griechische Wort dafür heißt metanoiete. Das übersetzen wir normalerweise als tut Buße und das klingt schon sehr, sehr negativ, klingt schon so, als hätten wir alles falsch gemacht. Metanoete heißt aber nicht nur kehrt um, sondern es heißt vor allem auch kommt zu Verstand, wacht auf, orientiert euch neu, nehmt neu das Ziel in den Blick. Wo soll es eigentlich hingehen mit eurem Leben? Jesus sagt einmal, Johannes 8, Vers 43, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Also auch Jesus hat dasselbe erlebt, im falschen Film zu sein. Er spricht, er redet und sie hören es. Also sie hören es schon, aber sie verstehen nicht. Sie verstehen seine Sprache nicht. Der lebendige Gott wollte immer schon Bildung, dass wir verstehen, was er uns sagt. Und zwar auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau, dass wir verstehen dürfen, was er uns in seinem Wort sagt. Weisheit und Erkenntnis, das ist das, was er immer wieder fordert. Paulus in Römer 11 und 12, wo es dann heißt, welch eine Tiefe des Reichtums beides, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unbegreiflich sind seine Gerichte. Und damit meint er nicht, wie schrecklich ist das, sondern wie unglaublich ist das, wie Gott das eingefädelt hat. Und was er noch im Blick als Ziel vor sich hat, wie unbegreiflich sind seine Gerichte und unerforschlich seine Wege. Und dann folgt in Römer 12, ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Das ist Bildung. Bildung auf höchstem Niveau. Damit ihr prüfen könnt, das ist noch mehr Bildung auf höchstem Niveau, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und wenn jemand sagt, das verstehe ich alles nicht, dann gibt es auch dafür noch eine kleine Handlungsanweisung in Jakobus 1, wenn es jemandem unter euch an Weisheit mangelt, soll es ja geben. So bitte er Gott, der jedermann gerne gibt. Das ist Bildung. Bildung, Intelligenz, Klugheit, Erkenntnis, Weisheit, Kreativität, das war von Anfang an seine Idee, nicht unsere. Der Mensch ist geschaffen nach dem Bilde Gottes, so hat er sich das gedacht. Wir sind die Krone der Schöpfung, ich glaube, das dürfen wir immer noch ein wenig sagen, vielleicht ein bisschen gebremst, aber immer gilt es noch, wir sind wunderbar gemacht, wir könnten, wir sollten allesamt Genies sein. So hat er sich das eigentlich gedacht und das gilt ansatzweise auch heute immer noch, wenn wir sehen, was da durch menschlichen Geist, also auch durch den natürlichen Menschen alles geschieht, was da möglich ist, aber auch zu sehen, dass die gesamte abendländische Kultur und Bildung ohne die Bibel gar nicht denkbar wäre. Das ist ja unsere Wurzel. Das, was wir aus dem jüdischen Volk gelernt haben, das ist unsere Wurzel. Und das hat unsere gesamte Kultur, unsere gesamte Bildung geprägt und zu dem gemacht, was es ist. Ob es uns jetzt gefällt oder nicht, da werden wir nicht gefragt. Mir gefällt es sehr. Aber dass wir das verstehen, wo unsere Wurzel liegt, oder wir können es auch anders sagen, wir sägen buchstäblich an dem Ast, auf dem wir sitzen, wenn wir uns das nehmen lassen. Wir merken vielleicht gar nicht mehr, wie sehr wir davon geprägt sind, von dieser Wurzel, die uns trägt, von diesem Geist, der ja immer noch da ist in seinem Wort, im Gesetz und in den Propheten, in dem, was wir in ihm haben. Das sehen wir auch. Wir sind in der Lage, hochkomplexe Gedanken zu denken. Also nicht wir alle, ich auch nicht, aber es gibt solche Menschen, die können das. Sehr, sehr komplex. Dass wir die Welt durchdringen mit unseren Gedanken, dass wir was von Physik, von Chemie, von anderen Naturwissenschaften, von Biologie, von Psychologie verstehen, wir können neue Welten erschaffen. Wir können tatsächlich kreativ sein, wir können etwas mit unseren Händen machen und zwar sehr, sehr filigrane Dinge. Ich meine jetzt nicht Werkunterricht in der Schule, sondern so richtig geniale Dinge. Können wir, der Mensch kann das, so sind wir geschaffen. Und wir können das sogar ausweiten auf den Bereich Kunst, Mathematik, Medizin, KI neuerdings. Also wir haben so viele verschiedene Möglichkeiten, uns dann noch auszutoben in dem, was wir in uns tragen, auch als natürliche Menschen, die wir noch nicht mal im Glauben leben, möglicherweise. Und all diese komplexen Gedanken kann ich in Worte fassen, wenn ich sie selber verstanden habe und kann sogar aufschreiben und andere können es nach mir lesen. All das ist ohne Bibel undenkbar. Undenkbar. Und wir haben noch ganz andere Begabungen. Auch eine Begabung, die uns von allen anderen Lebewesen unterscheidet, und das nennen wir Transzendieren. Das klingt für Sie vielleicht ein bisschen komisch oder Sie denken, das ist gefährlich, Transzendenzerfahrungen. Das heißt ganz einfach, wir sind in der Lage zu sehen, was nicht vor Augen ist. Dinge zu sehen, die eben nicht da sind, und wir sehen sie trotzdem. Und wir glauben daran. Ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht, das ist Transzendenz. Wir sehen etwas, was nicht hier vor mir liegt, was nicht sichtbar ist, was ich nicht anfassen kann. Wir reagieren nicht nur auf das, was um uns gerade geschieht oder was an Impulsen in uns gerade ist. Wir reagieren nicht nur auf irgendetwas, sondern wir können viel, viel weiter denken. Ich muss auch nicht tun, was ich will. Das ist auch genial. Ich kann auch tun, was ich nicht will, und das muss nicht mal schlecht sein. Und ich kann auch lassen, was ich eigentlich unbedingt will, wenn ich weiß, was gut ist, was ihm gefällt. Ich kann Opfer bringen. Ich kann Feinde lieben. Wollte ich eigentlich nicht. Hatte ich mir ursprünglich nicht vorgenommen. Kann ich aber. Ich kann auf Freiheit verzichten. Ich kann viele Dinge tun, die ich von mir aus niemals tun würde. Ich habe die Fähigkeit zu glauben. Das heißt, ich kann Dinge sehen, Dinge erkennen, Dinge wissen, obwohl ich sie nicht sehen kann. Ich kann empathisch sein. Das heißt, ich kann mich auch in einen anderen Menschen hineinversetzen. Fast könnte ich sagen, ich kann seine Gedanken lesen. Nein, kann ich nicht, natürlich nicht. Aber ich kann sagen und verstehen, wie seine Gedanken funktionieren. Denn die funktionieren immer nach denselben Mustern. Und das hilft uns, uns gegenseitig zu verstehen. Wir können das. Ich kann in die Zukunft denken, die noch gar nicht da ist. Ich kann Jahrzehnte, Jahrhunderte möglicherweise voraus. Ich kann in die Ewigkeit hineindenken. Das ist noch nicht sichtbar. Ich kann es aber denken. Und ich kann sogar schon denken, dass ich da eine Rolle spielen darf. Dass das meine Heimat ist, dass ich dahin gehöre und dass dieser falsche Film, in dem ich gerade bin, tatsächlich ein falscher Film ist, der irgendwann sein Ende findet und dann bin ich im richtigen Film. Das kann ich denken. Das kann Ihr Cocker Spaniel nicht. Oder was auch immer Sie sonst haben. Das können auch viele Menschen nicht, weil sie es nicht gelernt haben, diesem Geheimnis nachzugehen, dieser Fähigkeit nachzugeben. Ich kann viel mehr denken und sehen, als mir bewusst ist. Ich kann in die unsichtbare Welt sehen. Und Paulus sagt sogar, das sollt ihr. Seht nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Ich kann über das Verborgene nachdenken. Ich kann in der Hoffnung leben. Nicht zweifeln an dem, was man nicht sieht. Ich kann über Gott nachdenken. Ich werde ihn im Nachdenken nicht finden, ich werde ihn in seinem Wort finden. Und ich werde ihn finden, wenn er sich mir offenbart, wenn er in mein Leben hineintritt. Aber ich kann ihn finden, ich kann über ihn nachdenken, wenn er da ist, in seinem Wort. Wir können auch sagen, hier in unserer Mitte, so wie Sie jetzt hier sind, da hat er gesagt, ich bin mitten unter euch. Und wenn ihr nur zwei oder drei seid, ich bin mitten unter euch. Darum ist uns Gemeinde so wichtig. Weil er sagt, ich habe mich an die Gemeinde gebunden. Egal, ob sie aus Hunderten besteht oder aus zwei oder drei besteht, ich bin in der Gemeinde gegenwärtig. Ich lasse mich finden. Er lässt sich sogar finden von Leuten, die ihn gar nicht gesucht haben. Da bin ich einer von denen. Hatte ich nicht vor. Plötzlich stand er da. Hat mich gefunden. Und jetzt kann ich nachdenken. Philosophie, Theologie, Religion sind nicht nur Spekulationen oder Spinnerei, sondern sind hochkomplexe Wissenschaften, die es dann zu Bildung werden, wenn Jesus mit drin ist. Er muss mit hinein in allem, was wir denken. Und dann kann ich sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Sie kennen dieses Wort von Hiob. Woher weiß der das? Könnten wir eigentlich gar nicht sagen, woher er das weiß, aber er weiß. Und die meisten von Ihnen wissen das auch. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ich kann mich selbst beim Denken beobachten. Ist auch nicht selbstverständlich, dass ich sagen kann, was ich gerade denke, das ist ein Käse. Das ist falsch. Ich muss mich genauer beobachten, muss sehen, ob ich richtig denke, ob mein Gehirn richtig funktioniert, mein Herz, meine Gedanken, meine Sinne, meine Impulse, mein Verhalten, ob das in Ordnung ist. Und Gott sagt uns, so seid ihr gemacht, ihr könnt das, ihr sollt das. So habe ich euch gemacht, ihr solltet Genies sein. Nicht übertrieben. Ausgestattet mit unvorstellbaren Fähigkeiten und Kompetenzen und das funktioniert immer noch, obwohl wir durch die Sünde tiefste Schäden in uns haben und es immer noch hinkriegen, im Denken, im Verhalten, in unseren Impulsen, in Neigungen und Begierden, aber das ist jetzt richtig durchmischt mit sonderbaren Impulsen und Neigungen, die eigentlich nichts in unserem Leben zu suchen haben. Aber die Grundausstattung ist immer noch da. Ich kann auch die Weltgeschichte reflektieren. Ich hoffe, es wird Ihnen nicht langweilig bei diesen Gedanken. Das ist ja wichtig, gerade in dieser Zeit. Wie funktioniert denn die Weltgeschichte? Wie funktioniert das, was um uns herum alles passiert? Dass ich nicht nur sagen kann, ob mir das gefällt, was ich gerade sehe in Politik und Gesellschaft und Wirtschaft und anderswo, sondern dass ich auch verstehen kann, wie alles mit allem verbunden ist und woher das kommt. Wer macht denn die Geschichte? Wer hat die Fäden in der Hand? Und wie viele Fäden gibt es da? Wie funktioniert das? Was können wir verändern? Wo stoßen wir an unsere Grenzen? Warum stoßen wir an unsere Grenzen? Wo sehen wir, dass Gott die ganze Welt in seiner Hand hält? Sagen wir doch, singen wir doch. He's got the whole world in his hand. Er hat die ganze Welt in seiner Hand. Wo sehen wir das? Dass es nicht nur ein nettes Lied, ein frommer Spruch ist und genauso wichtig, was passiert, wenn er die Welt loslässt, wenn er sie dahin gibt. Da sind wir bei Offenbarung 9. Wenn er sie dahin gibt, das erleben wir in Offenbarung 9 in sehr großer Klarheit. Das ist Mitternacht, kein Tag in Sicht. Alle Antworten darauf finden wir im Wort Gottes. Das ist Bildung. Das ist Bildung. Es ist gekommen, wie geschrieben steht, sagt Paulus in 1. Korinther 2, Vers 9 folgende, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben, uns nämlich hat es Gott offenbart durch seinen Geist, denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen der Gottheit. An diesem Ast zu sägen, was uns offenbart ist, was wir wissen dürfen, was wir sehen dürfen, an diesem Ast zu sägen, das ist nicht Bildung, das ist Blödheit. Das ist Dummheit. Wir wissen natürlich auch nicht alles. Nicht, dass jemand denkt, das wäre unser Ziel, dass wir alles wissen könnten, wissen müssten. Ich bin nicht Dr. Allwissend, ich bin nicht klüger als andere. Aber was ich kann, ist, ich kann entscheiden, welche Fragen meines Lebens ich heute klären muss. Das kann ich. Auch wenn ich vieles noch nicht verstanden habe, vieles noch nicht weiß, aber ich kann mich heute entscheiden, welche Fragen meines Lebens ich entscheiden muss und klären muss. Und weil ich das kann, muss ich das auch. Wer sonst sollte denn für mich entscheiden, was ich heute entscheiden müsste, als ich allein? Das kann nur ich und weil ich es kann, muss ich es auch. Weil ich es kann, darum bin ich nun für mein Leben verantwortlich. Ist doch toll, dass nicht immer andere verantwortlich sind, sondern dass ich die Verantwortung übernehmen darf und soll für mein Leben. Ich kann, ich soll, ich darf entscheiden. Wem sonst sollte ich verantwortlich sein? Zunächst als mir selbst. Und wer sollte verantwortlich sein, wenn nicht ich, für das, was ich tue oder nicht tue, wie ich mich entscheide? Gottes unsichtbares Wesen, sind wir wieder beim Römerbrief, Paulus in Römer 1, Vers 20, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Die Verantwortung liegt bei mir. Ich kann, ich muss, ich soll entscheiden, welche Fragen ich heute zu klären habe. Und das gilt noch mehr, nachdem wir jetzt im Glauben leben. Wie gestalte ich nun mein Leben, nachdem wir jetzt das Wort Gottes haben und darin lesen und damit leben, nachdem wir sogar mit dem Heiligen Geist versiegelt sind, wie es Paulus sagt in Epheser 1, dass ich jetzt permanent entscheiden darf, entscheiden kann und entscheiden will, was fange ich nun mit meinem Leben an? Was fange ich mit dem Rest meines Lebens an? Der aber die Herzen erforscht, der weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Gott sei Dank, wir müssen es nicht allein schaffen, sondern er kennt uns, er erforscht Herzen und Sinne, er lebt durch seinen Geist in uns, er zeigt mir den Weg, er sagt mir, wo es in meinem Leben falsch ist und nun bin ich wirklich verantwortlich dafür, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist. Auch mein Geist, das ist meine Entscheidung, womit ich mich beschäftige. Ob ich klug genug bin, meine Lage zu verstehen, ob ich klug genug bin, sein Wort zu hören und darin zu leben, ob ich klug genug bin, die richtigen Entscheidungen zu treffen, ob ich klug genug bin, umzukehren. Klug sein, das ist Bildung. Umkehren. Das ist Bildung. Das wäre intelligent. Und zu wissen, es war noch nie intelligent, einfach denen zu folgen, die am lautesten schreien. Und auch das muss noch gesagt werden, die heute am lautesten nach Freiheit rufen, nach Liberalismus oder Liberalität oder wie immer wir das nennen wollen, sind häufig dieselben, die ohne Ende manipulieren, bedrängen, fordern, verbieten, moralisieren, durchdrücken und dann immer noch mehr fordern. Kaum haben sie den kleinen Finger erwischt, ziehen sie schon an der ganzen Hand. Das ist mir so wichtig. Wenn Jesus in Johannes 8 sagt, Vers 36, wenn euch nun der Sohn frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Welche der Sohn frei macht, die sind wirklich frei. Und das heißt für mich vor allem, frei bin ich erst, wenn niemand mehr über mir steht. Auch nicht die, die so laut schreien. Frei bin ich dann, wenn niemand über mich herrschen darf. Frei bin ich, wenn niemand meinen Wert bestimmen darf, ob ich richtig bin oder falsch bin, ob ich gut bin oder nicht so gut bin, aber dass niemand meinen Wert bestimmen darf. Frei bin ich, wenn ich nur noch einem verantwortlich bin, weil nur noch einer über mir steht und nicht mehr die vielen, die auch da sind und die laut schreien. Er schreit nicht laut, sondern er spricht in großer Klarheit in seinem Wort. Wenn Sie es lesen, wenn Sie es hören, er spricht zu Ihnen. Und nur ihm will ich verantwortlich sein. Aus einem ganz einfachen Grund. Weil er der ist, der aus Liebe sein Leben für mich gegeben hat. Das tun die anderen nämlich nicht, die so laut schreien. Weil er der Einzige ist, der mir in seinem Sterben zeigt, welchen Wert ich bei ihm habe. Das ist dein Wert. Das ist dein Wert. Wie immer du auch heute Morgen da bist, das ist dein Wert. Wie immer andere von dir reden oder von dir halten, das ist dein Wert, dass er seinen eingeborenen Sohn für dich dahingegeben hat und damit deinen Wert ein für allemal festgelegt hat. Das bin ich ihm wert. Versöhnt durch den Tod seines Sohnes, weil ich so fromm war. Nein, als wir noch Feinde waren, das bin ich, das sind sie ihm wert. Und das gilt vor allem für uns als Gläubige, die den Heiligen Geist empfangen haben. Jetzt kann ich für alles, was mein Leben ausmacht, die Verantwortung übernehmen. Und ich meine das tatsächlich, jetzt kann ich, jetzt darf ich das. Das heißt nicht, ich bin verantwortlich für alles, was so passiert. Ich bin nicht verantwortlich für alles, was andere mir angetan haben. Dafür sind andere verantwortlich. Das gibt's ja auch. Aber ich bin verantwortlich dafür, was ich mit meinem Leben anfange. Ich kann die Verantwortung, ich darf die Verantwortung übernehmen, dafür, was ich nun mit diesem beschädigten Leben anfangen will. Das haben vielleicht andere verursacht, aber ich darf entscheiden, Verantwortung übernehmen, was ich mit diesem beschädigten Leben anfangen und wie ich weitermachen will. Ob es so weiterläuft wie bisher, ob ich mich treiben lasse von meiner Trägheit, von meiner Last. Ich kann ja gar nicht. Es ist alles so furchtbar und so schwer. Die Frage ist nicht, ob du die Kraft hast, aufzustehen, sondern ob du weißt, wohin du mit deiner Last gehen kannst. Einer trage des anderen Last. Warum? Weil er die Last schon getragen hat. Das muss ich wissen, wie ich das entscheiden kann, dass ich auch sagen darf, von jetzt an will ich mein Leben neu gestalten. Ich stehe jetzt auf. Vielleicht klage ich auch an. Manche tun das, manche müssen das. Zum ersten Mal anklagen, zum ersten Mal sagen, was die Schuld auch der anderen in unserem Leben ist. Möglicherweise ist das so, aber ich lasse mich nicht mehr kleinkriegen. Ich orientiere mich neu. Ich nutze meinen Verstand. Ich nutze meine Intelligenz, die ich haben darf und auch nutzen darf. Ich nutze meine Weisheit oder was davon noch übrig ist. Ich kehre um. Das ist Bildung. Das ist intelligent, das ist schlau. Ich will fest werden und ich will frei werden und ich suche Heil und Heilung, ich suche Vergebung. Ich weiß, wohin ich mit dem ganzen Schrott meines Lebens hin muss, mit meiner Schuld und auch mit meinen Lasten, mit meinem Schmerz, mit meinen Wunden. Und bei ihm geht es dann nicht um die Frage, wie schlecht oder wie böse oder wie schuldig der Mensch ist oder wie arm oder wie mühsam, mühselig und beladen, sondern ihm geht es vor allem um die eine Frage, wie kriegen wir das wieder hin? Alles dreht sich darum. Wie kriegt man das wieder hin? Man kriegt das wieder hin. Das ist seine Verheißung. Ich bin gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Da steckt alles drin. Das war sein Wille. Wie komme ich heraus aus diesem Unheil, aus Sünde, aus Verlorenheit? Wie bringe ich den Menschen dahin, das ist sein Ziel, dass er sich selbst erkennt in seinem Elend und umkehrt und die richtige Entscheidung trifft? Wie bringt er uns dahin? Jetzt könnten Sie sagen, jetzt hat er über Offenbarung 9 überhaupt nichts gesagt. Stimmt. Ich wollte Ihnen auch diesen Sonntag nicht irgendwie zu sehr belasten oder verderben. Aber Sie merken das natürlich, wenn es heißt, ich hörte eine Stimme aus den vier Ecken des goldenen Altars vor Gott, die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte, lass los die vier Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Und es wurden losgelassen die vier Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr zu töten, den dritten Teil der Menschen. Warum ich so wenig darüber gesagt habe, ist ganz einfach. Sie können 20 Kommentare lesen und jeder sagt Ihnen was anderes. Und trotzdem versteht jeder, was hier gemeint ist. Nämlich, es ist höchste Zeit, allerhöchste Zeit. Und Sie können das schon sehen, die meisten von Ihnen sehen das schon, dass diese vier Engel längst schon parat stehen. Ob das Heere sind, ob das dämonische Heere sind, ob das was anderes ist, Sie ahnen das schon. Wie dieser Mief aus dem Abgrund, das war Offenbarung 9 vom Anfang, schon deutlich in die Nase sticht. Noch sind diese vier Engel gebunden. Noch sind die vier Engel gebunden. Haben Sie es gehört? Noch sind die vier Engel gebunden. Und die meisten unter uns dürfen trotzdem schon ihr ruhiges und stilles Leben führen in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit, weil sie wissen, dass sie längst schon durch sind. Das Fest beginnt schon. Wir sind schon dabei. Die meisten unter uns wissen oder ahnen oder sehen das. Die Frage ist nur, gehören sie schon zu den meisten unter uns? Also nicht nur, dass Sie hier sind heute Morgen, sondern ob Sie zu den meisten unter uns gehören, die wissen, dass das Fest schon angebrochen hat und wir schon auf dem Weg dahin sind. Die Frage, gehören Sie zur richtigen Mehrheit? Wenn Sie draußen zur Mehrheit gehören, dann gehören Sie hier ganz sicher zur Minderheit. Wenn Sie hier drin zur Mehrheit gehören, dann gehören Sie automatisch draußen zur Minderheit. Das ist Ihre Entscheidung. So einfach ist das. Nur Sie können entscheiden, zu welcher Mehrheit Sie gehören wollen. Hier drinnen oder da draußen. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl, das ist dieses Hochzeitsfest, und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Es ist höchste Zeit. Machen wir Druck? Ja. Ein wenig machen wir Druck. Wir machen längst nicht so viel Druck wie die anderen da draußen. Aber wir machen ein wenig Druck, weil Offenbarung 9 einen enormen Druck macht. Es ist höchste Zeit für klare Entscheidungen, höchste Zeit zum Ordnen, zum Aufräumen, höchste Zeit zu klären, wohin Sie gehören wollen, höchste Zeit für Wahrheit, für Orientierung, für Umkehr, für Neuanfang, für echtes, neues, ewiges Leben. Und wir machen viel weniger Druck als der ganze Rest um uns. Ich bin froh, ich sage das immer wieder, dass vor Jahren mir einer diesen Druck nicht erspart hat. Sonst wäre ich nicht hier. Dieser Druck ist gut. Dieser Druck ist nötig. Wir manipulieren nicht. Wir sagen das, was Gott uns zu sagen hat. Weil die Aussichten gigantisch sind. Wenn ihre Verwerfung, da geht es um die Verwerfung Israels, die Versöhnung der Welt ist, was wird ihre Annahme anders sein als Leben aus den Toten? Da endlich kommt der Tag in Sicht, den wir hier nicht sehen können. Aber der Tag ist in Sicht und das ist der hellste und strahlendste Tag, den es überhaupt geben kann. Der Tag des Herrn. Die EM, die ist in, ich weiß gar nicht, 3 oder 4 Wochen vorbei. Ob wir dann immer noch jubeln oder nicht, wird sich zeigen, je nachdem, wohin Sie da gehören, zu welcher Mehrheit. Das werden Sie dann sehen. Aber dieses Fest hört nicht mehr auf. Offenbarung 9 steht vor uns. Und das hört auch noch nicht auf. Sie dürfen entscheiden. Sie können entscheiden. Sie dürfen endlich frei werden, indem Sie die Verantwortung für Ihr Leben und alles, was dazugehört, übernehmen. Und nur noch er Ihnen sagen darf, wo es lang geht. Das ist frei. Das ist genial. Nur noch einen über sich zu haben und den zu kennen, den zu lieben, den zu verstehen, dem zu vertrauen, dem zu glauben und zu wissen, er meint es richtig gut. Mit uns. Wir beten miteinander. Herr Jesus, dafür wollen wir dir von ganzem Herzen danken, dass wir so vor dir stehen dürfen, dass es auch heute Morgen gilt, dass du unter uns bist und dass du uns siehst und kennst, dass du auch unser Leben kennst, dass du die kennst, die zu dir gehören und auch die kennst, die noch auf dem Weg zu dir sind, die noch unentschlossen sind, die unsicher sind. Und wir dürfen dich herzlich bitten, dass du da nicht nachgibst, sondern dass du in ihrem Leben, in ihren Gedanken und Sinnen noch einmal ein ganz helles Licht aufgehen lässt. Deine Liebe, deine Freundlichkeit, deine Klarheit, deine Wahrheit. Und dass sie dich sehen können, erkennen, wie gut du es meinst und auch sehen, wie ernst es ist, ob sie ihren Weg weitergehen oder ob sie bei dir landen. Das ist unsere Bitte heute Morgen bei diesem Wort. Lass uns nicht auf falschen Wegen einfach weitergehen, sondern lass uns diesen Ernst begreifen und diese Freundlichkeit, die immer noch gilt, deine Gnade, dass wir umkehren dürfen zu dir und dass wir bei dir nichts anderes erfahren werden als die Fülle und den Reichtum der Ewigkeit und des ewigen Lebens. Danke, dass du unter uns bist. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, dass wir zu dir beten dürfen und dass du uns in der Stille oder in der Gemeinschaft dann auch begegnen wirst. Wir geben dir alle Ehre und beten gemeinsam: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.